Die Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Und in dieser Folge geht es wieder einmal um René Benko. Und nein, nicht um seine Villa und deren Nachnutzung. Es geht um seinen Gerichtsprozess. Denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dürfte bald eine Teilanklage wegen Betrugs gegen ihn auf den Weg bringen. Die Details dazu hat mein Kollege Manfred See aus dem Chronikressort. Und danach wird er mir noch Genaueres zu René Benkos Leben in U-Haft erzählen. Hallo Manfred.
Hallo Eva, danke für die Einladung.
Manfred, du schreibst, dass der Benko-Prozess früher als erwartet starten könnte. Warum?
Zunächst, es wird wahrscheinlich nicht den Benko-Prozess, also den einen großen Prozess geben. Höchstwahrscheinlich wird die Anklagebehörde, das ist einmal mehr die berühmte WKStA, also die Korruptionsstaatsanwaltschaft, einen Strang, der ihr relativ weit ermittelt scheint, herausgreifen und in diesem Ermittlungsstrang eine Anklageschrift schreiben, bei Gericht einbringen und dann könnte es in diesem Teilbereich einen ersten Prozess geben.
Also der Benko-Prozess wird aufgespalten. Was ist denn dieser Strang, den die Korruptionsstaatsanwaltschaft herausgreifen kann?
Dem René Benko wirft man unter anderem vor, er habe versucht, die Signa Holding mit frischem Kapital zu stärken und habe zu diesem Zweck die Investoren und die Teilhaber ersucht oder gebeten, sie mögen doch Investments vornehmen. Und der Vorwurf lautet nun konkret, er habe vorgegaukelt, selber mit gutem Beispiel voranzugehen und habe gemeint, seht her, ich selbst habe aus meiner Stiftung, habe es geschafft, dass meine Stiftung zur Sanierung der Signa Holding beiträgt und auf diese Art sollen 35 Millionen Euro in die Signa Holding geflossen sein. Das war auch tatsächlich so, nur das soll Geld gewesen sein, welches ohne dies von den Investoren stammte. Das heißt, der Vorwurf besteht darin, Benko habe ein Geldkarussell veranstaltet, ein Ringelspiel sozusagen, und habe Geld so lange im Kreis geschickt, bis man nicht mehr weiß, wo es herkommt. Und dann habe er so getan, als wäre das sein Beitrag zur Sanierung. In Wahrheit war es aber das Geld, das Investoren eingezahlt hatten. Das ist der Vorwurf der WKStA und in diesem Vorwurf könnte es in absehbarer Zeit eine Betrugsanklage geben.
Also das darf ich mir dann vorstellen, wie in Netflix-Serien, da hebt jemand ab am Telefon und sagt, ach, der investiert das und das und dann scheut er die Leitung um und sagt, und der investiert jetzt auch das und so wird quasi jeder gegeneinander ausgespielt.
Ja, genau, so ist es. Es gibt ja auch Hinweise darauf, dass er dann Druck gemacht haben soll, ja, ich muss immer soll dazu sagen, gilt natürlich die Unschuldsvermutung und er äußert sich auch derzeit nicht dazu, der Benko selbst. Also es gibt Hinweise darauf, dass es dann hieß, also was ist los? Also dein Investment steht noch aus. Die anderen haben schon bezahlt.
Okay, gut. Also das wird ihm jetzt vorgeworfen. Gibt es noch einen Ermittlungsstrang, wo die Korruptionsstaatsanwaltschaft schon weiter ist?
Ja, einen zweiten. Und der betrifft den Vorwurf, seine Stiftung, insbesondere die oft erwähnte Laura Privatstiftung, sei eigentlich ein Vehikel, um Geld oder Vermögenswerte zu bunkern und dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen. Das könnte im Sinne von betrügerischer Grida ein zweiter Anklagepunkt werden.
Aber wie hat die WKStA das jetzt geschafft? Wir haben jetzt bis jetzt auch in vorherigen Podcast-Folgen immer wieder gehört, das wird der Prozess des Jahrhunderts und der ist eigentlich so komplex, weil er auch länderübergreifend ist, das darf man nicht vergessen. Und jetzt sind sie ja eigentlich sehr, sehr schnell.
Ja, wobei so ganz rasant sind sie auch diesmal nicht, was aber kein Vorwurf sein soll. Es ist wirklich eine riesige Menge an Akten, an Material, an Stoff, die man abarbeiten muss. Im Punkt Betrug, den ich genannt habe, mit dem Geldkarussell, wird mehr als ein Jahr, soweit ich weiß, jedenfalls ein Jahr rund ermittelt. Das muss man dazu sagen. Also die Ermittlungen haben nicht erst gestern begonnen. Und insgesamt, ja, es ist ein riesengroßer Brocken. Ich darf einen Vergleich zum Buwok-Verfahren ziehen. Keine Sorge, ich rede jetzt nicht lange über Buwok, sondern wir reden jetzt über Benko und die Signa. Aber bei Buwok hat sich gezeigt, die Privatisierung der Bundeswohnungen, bei denen ein gewisser Karl-Heinz Krasser an der Provision mitgeschnitten haben soll, die gab es im Jahr 2003. Die Ermittlung begann im Jahr 2009. Und heute, anno 2025, diskutieren wir, ob die 8 Jahre Haft, die Grasser in erster Instanz bekommen hat, ob diese Strafe rechtskräftig wird oder nicht. Also es sind natürlich enorme Zeiträume, die in diesen ganz großen Wirtschaftsstrafverfahren ins Land ziehen. Bei Benko dürfte man eigentlich ähnlich riesige Zeiträume erwarten angesichts der Menge, die ermittelt werden muss. Und so gesehen ist es natürlich schon durchaus vorstellbar, dass die WKStA sagt, na, das geht so nicht. Wir können nicht vor uns hin ermitteln und ermitteln, bis dann wirklich alles bis ins letzte Detail ermittelt ist und erst dann eine ganz große Anklage machen. In diesem Zusammenhang muss ich ja darauf hinweisen, Benko ist U-Häftling. Das heißt, man muss sich sehr beeilen und das ist kein Entgegenkommen, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Es gilt das sogenannte Beschleunigungsgebot. Wenn jemand in U-Haft sitzt, muss man so schnell es möglich ist, entweder anklagen oder einstellen. Wenn das binnen 2 Jahren nicht gelingt, muss man den Betreffenden aus der U-Haft freilassen.
Okay, also das heißt, das große Learning eigentlich vom BUWOG-Prozess war es, aufzusplitten, um einfach schneller und schlagkräftiger zu werden. Das kann man, glaube ich, so sagen, oder?
Das kann man so sagen und das ist aber nicht nur das Learning aus dem BUWOG-Verfahren. Es gibt andere große Wirtschaftsstrafverfahren, die ähnlich langwierig sind.
Und dieses Mal ist man eher schneller und dieses Mal, das war ja auch schon, was wir schon im Podcast oder halt quasi Journalisten vermutet haben, dass sich nämlich die WKStA selbst ein bisschen unter Druck gesetzt hat, eben indem sie Benko in U-Haft genommen hat, weil eben diese 2 Jahre dann auf einmal schlagend werden.
Ja, das stimmt, weil die 2 Jahre schlagend werden. Gut, da könnte man sagen, ja, meine Güte, dann wird er halt irgendwann wieder freigelassen. U-Haft ist ja wohlgemerkt keine Strafe, sondern ein Sicherungsmittel. Man will den Fortgang des Ermittlungsverfahrens sichern und will nicht haben, dass jemand verdunkelt oder allfällige Taten wiederholt, ehe es noch überhaupt eine Anklage gibt. Also die U-Haft, wie gesagt, ist dazu da, dass die Anklagebehörde ordentlich ermitteln kann, ohne Querschüsse. Ja. Also so gesehen ist es nichts Außergewöhnliches, dass irgendwann die U-Haft eben endet. Ja. In dem Fall kann ich mir vorstellen, dass man sagt, naja, wenn wir ohne dies uns jetzt Mühe geben, eine erste Teilanklage auf den Weg zu bringen, dann geht sich das auch aus, dass wir den René Benko so lang in U-Haft halten, bis dieser erste Prozess eröffnet wird.
Also er ist in U-Haft genommen worden, unter anderem auch wegen Verdunkelungsgefahr. Mittlerweile hat die Haftrichterin diesen Haftgrund nicht mehr herangezogen. Warum?
Weil sie da, ganz einfach der Ansicht ist, der verdunkelt nicht mehr. Beziehungsweise die Verdunkelungsgefahr ist nicht mehr gegeben. Dazu muss man sagen, man kann den Haftgrund Verdunkelungsgefahr maximal 2 Monate heranziehen. Also da mutet der Gesetzgeber der Behörde zu, dass man in 2 Monaten in der Lage sein muss, zu verhindern, dass jemand verdunkelt. Ja? Die Fluchtgefahr, die wohlgemerkt bei Benko nicht herangezogen wurde, die kann man natürlich länger aufrechterhalten. Das ist klar, weil wenn man jemand als fluchtgefährlich erachtet, dann wird er wahrscheinlich nach 3 Monaten auch noch davonlaufen. Und die, wie es früher geheißen hat, Wiederholungsgefahr, heute heißt es korrekter Tatbegehungsgefahr, die, und das ist der dritte und letzte mögliche Haftgrund, die wird bei Benko derzeit herangezogen.
Wie hat die WKA es dann trotzdem geschafft, ihre gesamte Manpower da reinzulegen? Ich gehe mal davon aus, dass sie auch mit dem Ausland viel zusammenarbeiten. Was passiert da im Hintergrund?
Ja, also die gesamte Manpower, wie du sagst, wurde jetzt zwar nicht gebündelt nur für die Causa Signa, weil dann würden ja andere Großverfahren liegen bleiben. Aber es arbeiten derzeit doch 9 Personen an der Aufklärung dieses Falles. Das ist für Maßstäbe der österreichischen WKStA wirklich viel. Es wurde auch ein sogenanntes Joint Investigation Team gebildet. Das ist ein Team, das mit den Staatsanwaltschaften Berlin und München 1 kooperiert, um die von dir schon zu Recht angesprochene internationale Verflechtung aufgreifen zu können. Und zu den 9 Leuten, die jetzt am Signa-Fall dran sind, darf ich nur ergänzen, es sind 6 Oberstaatsanwältinnen oder Oberstaatsanwälte. Dieser Amtstitel ist sozusagen automatisch, wenn jemand für die WKStA arbeitet. Und 3 sogenannte Wirtschaftsexperten, meine Güte, was ist ein Wirtschaftsexperte? Das kann sein ein Steuerberater, das kann sein Unternehmensberater oder ein Wirtschaftstreuhänder. Das heißt, Personen, die der Behörde zuarbeiten, sind auch an dem Fall dran.
Also da ist jetzt wirklich ein quasi großes Personalpaket geschnürt worden. Weiß man schon, welche anderen Teilprozesse Rene Benko erwarten könnten oder ist es noch zu weit weg?
Ja, es gibt noch mehrere Vorwürfe, die alle natürlich gemeinsam haben. Da gibt es eine Rieseninsolvenz, da gibt es eine Riesenpleite. Und welche Vorwürfe können typischerweise im Zuge einer solchen Pleite entstehen? Das sind natürlich Vermögensdelikte wie Betrug, schwerer Betrug, gewerbsmäßiger Betrug, Untreue, Krieder, Tatbestände etc.
Reden wir mal über den Alltag. Rene Benko sitzt derzeit in der Justizanstalt Josefstadt in U-Haft. Du bist seit Jahren unser Gerichtsreporter, du kennst ihn natürlich da bestens aus. Erzähl mir mal, wie lebt Rene Benko hinter Gittern? Wie sieht sein Haftraum aus? Wie gestaltet sich sein Alltag? Wie kann ich mir das vorstellen?
Zunächst muss ich sagen, ich bin kein Häftling. Das heißt, ich war das eine oder andere Mal schon in diesem Gefängnis, aber das ist halt doch nicht jeden Tag. Also soweit ich weiß, ist er derzeit immer noch in einem Einzelhaftraum. Ja, sag niemals Zelle. Und sag niemals Wärter zu den Justizwachebeamten.
Warum?
Ja, weil diese Begriffe einfach nicht in Ordnung sind und falsch sind. Ja, man muss sich allerdings eine so große Haftanstalt wie ein Durchhaus vorstellen. Nicht, dass das so löchrig ist und man da kann da jederzeit flüchten, obwohl beängstigend viele Fluchten in letzter Zeit vorgekommen sind, die jetzt natürlich gar nicht die Josefstadt betreffen. Warum? Weil es gibt Häftlinge, die werden eingeliefert, es gibt Häftlinge, die werden freigelassen, es gibt Häftlinge, die werden in andere Anstalten überstellt, es gibt U-Häftlinge, die plötzlich zu Strafhäftlingen werden, weil mittlerweile ein rechtskräftiges Urteil da ist und dann werden die in ein anderes Gefängnis gegeben. Das heißt, da ist ein ständiges Kommen und Gehen. Davon bleibt niemand verschont. Es ist auch nicht garantiert, dass der Herr Benko immer seinen Einzelhaftraum behalten kann. Einfaches Beispiel, es ist sehr eng, die Haftanstalt, speziell die Josefstadt, ist also chronisch überfüllt. Da sind mehr als 1000 Häftlinge drin. Es ist übrigens das größte Gefängnis Österreichs. Und das im dicht verbauten Gebiet in Wien-Josefstadt. Nimm an, es wird eine Drogenbande, also eine Bande, die also Drogenhandel im großen Stil zu verantworten hat, eingeliefert. So, jetzt sind das 10 Leute, nehmen wir mal an, die brauchen von einer Minute auf den anderen Platz. Das heißt, die anderen müssen zusammenrücken. Und im Zuge eines solchen Zuwachses muss dann Benko vielleicht einen anderen Häftling in der Zelle dulden. Ich habe es gesagt, Zelle, das heißt Haftraum. Im Haftraum dulden, das wird jetzt nicht der frisch eingelieferte Drogenbaron sein, aber halt möglicherweise ein anderer mutmaßlicher Wirtschaftskrimineller.
Aber weil er jetzt quasi einen Einzelhaftraum hat, bleiben wir im Wording, wird er irgendwie da speziell behandelt oder ist das eigentlich State of the Art, dass man halt in U-Haft noch einen Einzelhaftraum hat?
Ja, sollte sein. Ja, nach Möglichkeit sollte das sein. Ja, man will ja die Leute da nicht jetzt sozusagen völlig in einen Ausnahmezustand versetzen. Wie gesagt, die U-Haft hat schon einen Sinn, ja, aber es ist jedenfalls alles andere als eine Freiheitsstrafe. Ja, also die U-Haft hat eben den Sinn, der Behörde zu ermöglichen, dass das Ermittlungsverfahren ordentlich geführt wird. Und eine Behörde, Entschuldigung, hat natürlich nichts davon, wenn jemand flüchtet. Ja, noch einmal, beim Benko wurde nie Fluchtgefahr angenommen. Aber ganz allgemein gesagt, es wird mir als Staatsanwaltschaft nicht viel nutzen, wenn er wunderbare Anklage geschrieben hat, aber der Mensch ist niemals vor Gericht zu stellen, weil er untergetaucht ist.
Das ist klar. Gut, aber ein Spaziergang ist so eine U-Haft natürlich auch absolut nicht. Wie groß sind die Hafträume im Schnitt?
Na, klein. Das sind kleine Zimmer und karge Zimmer und einfache und schmucklose Zimmer. Ja, das muss man ganz offen sagen. Ja.
Wie schaut es mit dem Essen aus?
Ich wundere mich, dass die Frage so spät kommt. Mir scheint, das ist für viele fast die zentrale Frage. Jetzt verstehe ich vielleicht bei dem Benko noch eine gewisse Schadenfreude von Teilen des Publikums, weil man ja sagt, naja, der Mann war Milliardär. Ja, wenn der jetzt sozusagen am Abend eine Knackwurst kriegt, dann kann man da sozusagen von außen mit einer gewissen Häme das Ganze zur Kenntnis nehmen. Wahr ist vielmehr, ja, es ist einfache Kost, aber man achtet darauf, dass jeder genug Kalorien kriegt. Ich selber habe es noch nicht gegessen, aber ich habe schon die eine oder andere Essensausgabe gesehen. Es sind normale, einfache Speisen. Ja, da ist jetzt kein großes Geheimnis drinnen. Man nimmt auch Rücksicht auf diejenigen, die kein Schweinefleisch essen, man nimmt auf Vegetarier, Veganer weiß ich jetzt nicht genau, Rücksicht. Also das ist ganz vernünftig, was da ausgegeben wird. Und die Häftlinge, die kochen das unter Anleitung natürlich, kochen das auch selber. Also die kochen das Essen selber und auch das Austeilen des Essens wird von Häftlingen vorgenommen.
Gut, danke Manfred.
Ja, sehr gerne.
Ja, und das war's für heute. Mein Kollege Manfred See ist übrigens als Justizberichterstatter derzeit noch gefragter als sonst. Nächste Woche wird nämlich das erstinstanzliche Urteil im BUWOG-Prozess rund um Karl-Heinz Grasser vom OGH überprüft. Informationen dazu finden Sie wie immer auf diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.